ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel.
Und mein Name ist Exona Hüseni.
Ja, und hören wir mal in ein Statement rein, das uns schildert, um was es heute in unserem Podcast geht.
2012 im Jemen sind zwei Mitglieder der Familie Bin Ali Yaba von einem Drohnenangriff getötet worden. Ein Polizist und ein Geistlicher, der gegen Al-Qaida in der Region gepredigt hatte und dann in einem Treffen mit Al-Qaida-Leuten, die ihn zur Rede stellen wollten, angegriffen und getötet wurde durch Drohnenangriffe.
Das war Rechtsanwalt Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights mit Sitz in Berlin. Er hat gerade geschildert, was sich vor 12 Jahren im Jemen abgespielt hat. Damals versuchte das US-Militär, Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Qaida auszuschalten und setzte dabei Kriegsdrohnen ein. Und wie soeben gehört, kamen bei einem Angriff 2 Zivilisten ums Leben, die mit Al-Qaida überhaupt nicht zu tun hatten. Und Angehörige der Opfer, die haben aufgrund dieses Vorfalls eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie werfen Deutschland vor, für die beiden Todesfälle mitverantwortlich zu sein. Und das hat damit zu tun, dass die US-Amerikaner bei ihren Drohneneinsätzen die Militärbasis in Ramstein bei Kaiserslautern nutzen. Das Gericht hat jetzt am Dienstag über diese Verfassungsbeschwerde einen ganzen Tag lang verhandelt. Einige unserer JustizreporterInnen, die waren vor Ort, unter anderem auch meine Kollegin Exona. Exona, erzähl uns doch mal bitte, worum ging es da genau?
Ja, der Fall, der ist ziemlich dramatisch. Geklagt hatten, wie du gesagt hast, 2 jemenitische Staatsangehörige der Familie Bin Ali Yaba. 2012 wurden 2 ihrer Angehörigen durch einen Kampfdrohnenangriff der USA getötet. Dieser Angriff, der galt eigentlich Al-Qaida-Terroristen, getötet wurden dabei eben auch 2 Familienmitglieder der Bin Ali Jabas, ein muslimischer Geistlicher und ein Polizist. Nachdem sich der muslimische Geistliche in seiner Predigt kritisch über Al-Qaida geäußert hatte, stellten die Terroristen ihn zur Rede. Und bei diesem Gespräch begleitete ihn aus Sicherheitsgründen sein Cousin, ein Polizist. Und während dieses Gesprächs schlugen plötzlich mehrere Raketen einer US-amerikanischen Kampfdrohne ein und töteten alle Beteiligten. Die Kläger, die bekamen diesen Drohnenangriff mit. Sie saßen nicht weit vom Einschlagsort, gerade zu Hause beim Essen. Die Familienmitglieder der Getöteten haben deshalb die deutsche Regierung verklagt. Sie finden, die Kampfdrohneneinsätze der USA seien völkerrechtswidrig. Deutschland habe sich da mitschuldig gemacht, weil es den USA erlaube, diese Militärbasis in Ramstein, Rheinland-Pfalz zu nutzen, um die Drohnen zu steuern. Deutschland habe eine Schutzpflicht für ihr Leben und ihre Gesundheit, sagen sie. Die Kläger selbst waren nicht vor Ort am Dienstag beim Bundesverfassungsgericht. Sie wurden aber vertreten von Andreas Schüller, den wir gerade schon gehört haben. Mit ihm habe ich auch am Dienstag gesprochen und Herr Schüller hat mir erzählt, wie psychisch belastend die Drohnenüberflüge für die Kläger auch immer noch sind.
Also seit 12 Jahren gibt es kontinuierlich Drohnenüberflüge, auch immer wieder Angriffe in der Region. Und das ist für die Beschwerdeführer kein Zustand, in dem sie leben können und wollen. Es ist eine permanente psychische Bedrohung, eine Bedrohung für ihr Leben.
Und dazu muss man wissen, diese Drohnenangriffe, die sind nur möglich, weil die deutsche Regierung die Militärbasis Ramstein zur Verfügung stellt. Ich erkläre noch mal kurz, wie das eigentlich funktioniert. Diese Kampfdrohnen, die sind unbemannt. Da sitzt also kein Pilot drin. Die werden von den USA aus ferngesteuert. Und zwischengeschaltet ist dabei die US-Militärbasis Ramstein. Diese Kampfdrohneneinsätze wären also ohne Ramstein nicht möglich. Und deshalb stellt sich die Frage, ist der deutsche Staat wegen der Militärbasis auf deutschem Boden verantwortlich für die Opfer von US-Drohnenangriffen? Doris König, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des 2. Senats, hat diese Frage in ihren einführenden Worten ganz zu Beginn der Verhandlung auch aufgeworfen.
Inwieweit muss sich ein Staat, der nicht selbst an einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt beteiligt ist, aber zu Kampfeinsätzen einer staatlichen Konfliktpartei beiträgt, mit der Möglichkeit von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht auseinandersetzen?
Ja, und die Bundesregierung, die beantwortet diese Frage ganz klar mit Nein. Sie sieht sich nicht in der Verantwortung und lehnt eine Schutzpflicht Deutschlands deutlich ab. Selbst wenn es eine Schutzpflicht geben sollte, tue die Bundesregierung schon genug. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, selbst war nicht in Karlsruhe, aber einige Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums, darunter auch Jan Stöss, er hat mir gesagt, dass der Verantwortungsbereich Deutschlands nicht überdehnt werden dürfe.
Wichtig ist, dass wir den Verantwortungsbereich, den Deutschland übernehmen kann, hier nicht überdehnen dürfen. Und das zwar gerade in diesen Zeiten, in denen unsere internationale Kooperationsfähigkeit besonders gefragt ist.
In der Verhandlung am Dienstag, da kamen auch Sachverständige zu Wort, Völkerrechtsexperten. Professor Stefan Oeter von der Universität Hamburg zum Beispiel, der merkte an, dass Deutschlands Möglichkeiten begrenzt seien, auf die USA einzuwirken. Es sei schwer vorstellbar, sagte er, dass die Bundesregierung es den USA komplett verbiete, Rammstein für Drohneneinsätze gegen Terroristen auf der ganzen Welt zu nutzen.
Ja, vielen Dank, Exona, zunächst mal für diese Schilderung. Daran sieht man auch, wie komplex das Ganze ist. Ich fasse es nochmal zusammen. Also der Kernvorwurf der Kläger lautet, mit ihren Drohnenangriffen, bei denen immer wieder unbescholtene Zivilisten ums Leben kommen, da würden die USA gegen das Völkerrecht verstoßen und dafür sei eben Deutschland mitverantwortlich, denn Deutschland hat ja den US-Amerikanern die Militärbasis in Rammstein zur Verfügung gestellt. Und wenn von dort aus gegen das Völkerrecht verstoßen wird, dann dürfe Deutschland nicht einfach tatenlos dabei zusehen.
Ja, also die Kläger sagen hier, es gibt eine Schutzpflicht Deutschlands ihnen gegenüber, die sich aus dem deutschen Grundgesetz ergibt, und zwar aus Artikel 2 Grundgesetz. Und das ist schon was Besonderes, denn Grundrechte, die sind ja klassischerweise Abwehrrechte gegen den Staat. Aber manchmal ergeben sich aus dem Grundgesetz eben auch Schutzpflichten. Das heißt, der Staat muss dann von sich aus tätig werden. Diese Schutzpflichten, die greifen aber nur begrenzt. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zum Bundesnachrichtendienst gesagt, auch Ausländer im Ausland können sich auf deutsche Grundrechte berufen. In seinem Klimabeschluss aus dem Jahr 2021 hat das Bundesverfassungsgericht außerdem angedeutet, dass es eventuell Schutzpflichten für Ausländer im Ausland geben könnte. Ob es wirklich eine sogenannte extraterritoriale Schutzpflicht gibt, wie es heißt, hatte das Gericht damals aber offen gelassen. Und gerade weil das Bundesverfassungsgericht damals diese Frage offen gelassen hat, ist die Frage in diesem Verfahren eben besonders spannend.
Genau, das Spannende, so habe ich das auch wahrgenommen, ist eben die Frage, ob sich Ausländer im Ausland auch auf solche Schutzpflichten berufen können. Genau. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eben noch nicht entschieden. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Kern auch später des Urteils sein. Exona, du hattest es ja vorhin schon gesagt, die Drohnen, die werden jetzt nicht aus Rammstein gesteuert, sondern von den USA aus. Aber Rammstein spielt bei der Übertragung der Daten, die an die Drohnen dann weitergeleitet und gesendet werden, eine ganz wichtige Rolle. Und wir haben mal eine Kollegin vor Ort in Rammstein gebeten, uns auch noch mal zu schildern, was da eigentlich in Rammstein passiert, was da los ist und wie vor allem die Leute da vor Ort das Ganze betrachten.
Die US-Airbase Rammstein, ein Teil der Westpfalz und für viele in der Region nicht mehr wegzudenken. Aber was passiert da eigentlich hinter meterhohen Sicherheitsmauern und Maschendrahtzaun? Kommunalpolitiker Markus Klein aus Rammstein mit den wichtigsten Fakten. Er beschäftigt sich auch als Landtagsabgeordneter der CDU mit der Airbase.
Rammstein ist die größte Einrichtung der US-amerikanischen Streitkräfte außerhalb der Vereinigten Staaten. Es ist eine ganz wichtige Einrichtung auch für das europäische, für das NATO-Bündnissystem. Und natürlich wird da eben auch in allen Bereichen dann militärische Operationen durchgeführt. Das weiß man, das ist keine Neuigkeit.
Beispielsweise mit unbemannten Kampfdrohnen. Die werden in den USA von Piloten ferngesteuert. Damit das Signal aber beispielsweise im Jemen, wie im konkreten Fall 2012, ankommt, braucht es in Rammstein eine Satellitenrelaisstation. Sie bekommt das Steuersignal per Unterwasserglasfaser aus den USA und leitet dies dann weiter zur Drohne im Einsatzgebiet. Dass mögliche Völkerrechtsverletzungen der USA nach Kollateralschäden immer wieder vor Gericht Thema sind, sei nachvollziehbar und wichtig für den Diskurs, sagt Markus Klein.
Das ist eine Verhandlung, bei der es um viele Dinge geht, um völkerrechtliche Dinge, um bindende Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland auch irgendwann mal unterzeichnet hat. Es geht auch zum Teil um unsere Sicherheit, die wir ja im Bündnis auch nur verteidigen können. Das sind komplexe Rechtsfragen, aber es ist jetzt nichts, über was man sich im Tagesgeschäft, im täglichen unterhält mit den Menschen. Dafür ist es dann doch zu komplex und dann doch zu weit weg.
Ob der Angriff im Jemen deutsche Grundrechte verletzt hat, das müsse das Bundesverfassungsgericht jetzt klären. Der Verbandsbürgermeister von Rammstein, Ralf Hechler, sieht jedenfalls keine Auswirkungen auf die Region zukommen, egal wie die Entscheidung laute.
Natürlich sind wir mit der Airbase und mit der Präsenz der Streitkräfte, aber auch der NATO hier eng vertraut und fühlen uns eigentlich auch sicher. Ich denke, dass die Leute das immer sehr kritisch betrachten. Das ist ja die komplette Flugabwehr der NATO, die aus Ramstein mitgesteuert wird. Allerdings ist jetzt hier keine Angst festzustellen.
In Ramstein selbst wollen die wenigsten Menschen über das Thema Drohnenkrieg sprechen. Die meisten winken ab bei der Frage nach ihrer Meinung. Zwei Passanten aus Ramstein haben ihre persönlichen Eindrücke zum Thema dann aber doch geschildert.
Ich finde das nicht in Ordnung und ich denke an Recht halten müssen wir uns ja alle, Amerikaner, Deutsche, egal. Und dass durch die Drohne Menschen abgeschossen werden, finde ich nicht in Ordnung. Das dürfte es eigentlich nicht geben.
Wir wissen natürlich auch, dass diese Relaisstationen hier sind und man macht sich schon seine Gedanken, das ist also gar keine Frage. Auf der anderen Seite, denke ich mal, wird also für Ramstein selbst, auch für die Stadt Ramstein-Miesenbach, für die Bewohner wird sich hier selbst nichts ändern.
In einem Punkt dürfte dieser Bewohner von Ramstein, den wir gerade gehört haben, recht haben, dass also am Ende die Militärbasis dicht machen muss für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht den Klägern recht geben sollte. Das dürfte wohl ziemlich unwahrscheinlich sein. Das war ein Beitrag von Alexandra Dietz aus Ramstein. Beim Thema Drohneneinsätze, da geht es nicht nur um Rechtsfragen. Das Ganze hat auch eine gewisse politische Dimension und zwar durchaus mit Brisanz. Das hat auch die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts Doris König zu Beginn der Verhandlung deutlich gemacht.
Da es im vorliegenden Verfahren außerdem um die Frage geht, ob eine extraterritoriale Schutzpflicht ausgelöst werden könnte, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein dritter Staat, hier die USA, bei seinem Vorgehen völkerrechtswidrig handelt, wird sich der Senat auch mit Fragestellungen aus dem Bereich des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte befassen.
Das Bundesverfassungsgericht, das wird also prüfen, ob die USA bei ihren Drohneneinsätzen gegen das Völkerrecht bzw. gegen die Menschenrechte verstoßen. Und jetzt stelle man sich mal vor, im Urteil würde das genauso drinstehen. Also das wäre dann schon ein ziemlicher Hammer. Und darin dürfte auch eine gewisse politische Brisanz liegen. Vertreten wurden die Kläger, wir haben es am Anfang angesprochen, unter anderem vom Rechtsanwalt Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, den wir am Anfang auch gehört haben. Er betreut die Kläger schon ziemlich lange, seit vielen Jahren. Und man muss dazu sagen, es hat auch schon einige Gerichtsverfahren zu dieser Thematik gegeben, zum Beispiel vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Da muss man sagen, da waren die Kläger erfolgreich. Und diese Entscheidung wurde dann aber später vom Bundesverwaltungsgericht wieder kassiert. Und deshalb dann eben der Gang nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Ich habe mit Rechtsanwalt Schüller am Rande der Verhandlungen im Bundesverfassungsgericht gesprochen. Und ich habe ihn am Anfang gebeten, nochmal zu schildern, was genau seine Mandanten eigentlich erreichen wollen.
Die Kläger wollen erreichen, dass im Endeffekt die Drohnenangriffe beendet werden und den Teil, den Deutschland dazu beitragen kann, ist darauf hinzuwirken, dass die USA anerkennen, dass die Drohnenangriffe völkerrechtswidrig sind und die Doktrin, die dahinter steht und im Endeffekt die geändert werden muss und damit auch die Drohnenangriffe beendet werden oder in wesentlich geringerem und kleinerem Umfang geflogen werden.
Nach dem Völkerrecht ist es im Krieg legitim, Drohnenangriffe durchzuführen, das heißt militärische Gegner anzugreifen, auszuschalten. Das gilt auch in Konfliktregionen wie im Jemen. Und die US-Amerikaner, die wollten damals bei dem Einsatz, um den es geht, Al-Qaida-Mitglieder ausschalten. Sie meinen aber, dass die US-Amerikaner mit ihren Drohnenangriffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen. Worauf stützen Sie diese Ansicht?
Wir haben im Laufe des Verfahrens, zum Beispiel beim Oberverwaltungsgericht in Münster, auch vorgetragen zu einer Reihe von anderen Drohnenangriffen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben, die ausschließlich zivile Opfer gefordert haben. Und wir sehen darin in der Praxis, dass sehr viele Angriffe geflogen werden mit zivilen Opfern. Manche Angriffe haben auch legitime Opfer sozusagen, sprich die treffen Kämpfer von Al-Qaida, aber eine Vielzahl der Angriffe halt nicht. Und daraus sehen wir in einem Muster, dass das Völkerrecht nicht eingehalten wird, dass die Rechtsstandards zu locker sind und dadurch vor allem die Zivilbevölkerung leidet.
Die Drohnen, die werden ja nicht von Deutschland aus gesteuert, sondern die Soldaten, die sie steuern, die sitzen in den USA. Das heißt, die Drohnen fliegen auch nicht von Ramstein los. Wieso klagen die Betroffenen ausgerechnet hier in Deutschland gegen den Einsatz?
Der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein ist zentral im US-Drohnenprogramm in mehrerlei Hinsicht. Zum einen fließen Daten über Ramstein, die so in Echtzeit ansonsten nicht zwischen dem Einsatzort im Jemen und dem Piloten in den USA laufen könnten. Zum anderen gibt es auch ein Datenverteilungszentrum in Ramstein, wo sehr viele Daten ausgewertet werden, mit Geheimdienstinformationen abgeglichen werden und den Piloten im Einsatz zur Verfügung gestellt werden. Sprich, Ramstein ist einer der Knotenpunkte für das US-Drohnenprogramm, der größte außerhalb der USA, und insofern spielt es eine sehr zentrale Rolle.
Sie sagen ja, dass Deutschland mitverantwortlich ist für den von Ihnen vorgetragenen Völkerrechtsverstoß. Können Sie das nochmal erläutern, warum?
Deutschland hat den USA erlaubt, Ramstein als Luftwaffenstützpunkt zu nutzen und auf dem Luftwaffenstützpunkt dann ab 2011 auch noch eine Satellitenrelaystation zu bauen. Sprich, es gibt hier ganz konkretes Verwaltungshandeln der Bundesrepublik, dass damit auch eine Verantwortung einhergeht für das Drohnenprogramm der USA als solcher. Und letztlich auch in der Kenntnis darüber, wie das Drohnenprogramm geführt wird seitens der USA, gibt es auch die Pflicht, da spätestens ab dieser Kenntnis korrigierend einzugreifen.
Es gab ja bereits mehrere Gerichtsverfahren zum Drohneneinsatz im Jemen. Vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen war eine Klage erfolgreich und wenig später wurde diese Entscheidung dann kassiert vom Bundesverwaltungsgericht. Zunächst mal die Frage, was genau hat das Oberverwaltungsgericht entschieden?
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in zweiter Instanz letztlich angenommen, dass die USA Völkerrecht verletzen, dass es eine Schutzpflicht gibt, und sie haben der Bundesregierung aufgegeben, darauf hinzuwirken. Unter maßgeblicher Rechtsauffassung des Gerichts gegenüber den USA die Drohneneinsätze entsprechend anzupassen.
Und wieso hat das Bundesverwaltungsgericht dann diese Entscheidung wieder kassiert? Wie haben da die Richterinnen und Richter argumentiert in ihrem Urteil?
Dem Bundesverwaltungsgericht reichte im Endeffekt dann der Vortrag der Bundesregierung, dass sie im ständigen und kontinuierlichen Dialog mit den USA über diese Themen stehen würden. Und mehr hat das Bundesverwaltungsgericht von der Bundesregierung nicht verlangt zu tun. Und aus unserer Sicht ist dies natürlich vollkommen unzureichend.
Es ist offen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, das Verfassungsgericht würde der Verfassungsbeschwerde stattgeben, sprich urteilen, dass die Bundesregierung viel stärker drauf drängen muss, dass die US-Amerikaner das Völkerrecht einhalten. Glauben Sie ernsthaft, dass sich die US-Amerikaner von der Bundesregierung vorschreiben lassen würden, wie sie solche Drohneneinsätze gestalten?
Das Völkerrecht ist seit vielen Jahren sehr umkämpft und es gibt viele unterschiedliche Positionen, aber gerade deshalb ist es wichtig, bestimmte Positionen zu stärken, auch den Schutz der Zivilbevölkerung im bewaffneten Konflikt zu stärken. Und deshalb hat dieses Verfahren auch über den eigentlichen Sachverhalt hinaus eine sehr große Bedeutung. Und die USA, wir werden sehen, ob die sich daran halten oder nicht. Wichtig ist es aber, in dieser Fortentwicklung des Völkerrechts auch immer wieder einzufordern, wo die Standards sind, wo der Schutz besteht, weil nur so kann es langfristig zur Durchsetzung verholfen werden.
Sollte im Urteil stehen, die US-Amerikaner verstoßen gegen Völkerrecht, würde dann auch im Raum stehen, dass Ramstein dicht gemacht werden muss als US-Militärbasis?
Ich denke nicht, weil es geht ja jetzt hier um einen spezifischen Teil der US-amerikanischen Kriegsführung. Es geht um die Satellitenstationen, die in Ramstein genutzt werden, aber nicht um die Existenz der Basis als solcher.
Wenn das Urteil kommt, dann werden da viele grundsätzliche Dinge geklärt, ganz sicher. Könnte dieses Urteil auch Bedeutung haben, wenn wir über Waffenexporte von Deutschland reden?
Ein Urteil kann natürlich über den Fall hinaus weitreichende Folgen haben. Das hängt sehr von der Tenorierung, von der Begründung ab, die dort drinsteht. Es ist aber natürlich auch denkbar, dass in weiteren Verfahren, wo Ausländer aus dem Ausland sich auf den Grundrechtsschutz in Deutschland berufen, weil die deutsche Staatsgewalt bestimmte Handlungen vornimmt, dass solche Fälle, und dazu gehören Waffenlieferungen, natürlich hier auch relevant werden können.
Das war Rechtsanwalt Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights mit Sitz in Berlin. Er ist der Ansicht, dass die US-Amerikaner bei ihren Drohneneinsätzen gegen das Völkerrecht verstoßen. Exona, vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wie hast du eigentlich die Verhandlung wahrgenommen? Hast du da vielleicht auch so eine Tendenz erkennen können, wie das Ganze am Ende ausgehen wird?
Also erstmal muss ich sagen, ich war sehr überrascht von dem großen Andrang an dem Tag. Es gab eine sehr lange Besucherschlange vor der Tür des Bundesverfassungsgerichts. Und die Verhandlung selbst, die war schon echt spannend. Es ging, wie du schon gesagt hast, viel um völkerrechtliche Fragen und zu einer Tendenz, Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats, die haben schon sehr kritische Fragen gestellt. Beiden Seiten, würde ich sagen, sowohl der Klägerseite als auch der Bundesregierung. Was jetzt die Schutzpflicht angeht, kann ich mir nach der Verhandlung schon vorstellen, dass sie die möglicherweise sogar bejahen würden für Ausländer im Ausland. Gegen Ende der Verhandlung, gerade am frühen Abend, da hatte ich dann das Gefühl, dass selbst wenn sie so eine Schutzpflicht annehmen würden, dass sich das Bundesverfassungsgericht jetzt in die Außenpolitik einmischt und der Bundesregierung da große Vorgaben macht, wie sie politisch auf die USA einzuwirken haben, das ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Ganz eindrücklich fand ich da auch eine Bemerkung von Richter Thomas Offenloch gegen Ende der Verhandlung. Er sagte zu den Vertretern der Kläger, wir sind doch nicht die besseren Außenpolitiker.
Das klingt spannend. Das zeugt eben auch von der Zurückhaltung des Verfassungsgerichts gegenüber der Politik. Ja, vielen Dank, Exona. Wir dürfen also gespannt sein. Wir können damit rechnen, dass im Laufe des nächsten Jahres das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkünden wird. Und liebe Jurastudentinnen und Studenten, liebe Examenskandidaten, ihr solltet wirklich dieses Urteil auf dem Schirm haben, denn sowas kann auch mal in einer Grundrechte-Examensklausur drankommen. Und wir werden auf jeden Fall, wenn das Urteil kommt, ganz sicher in unserem Podcast darüber berichten. Das war es auch schon mit Erfolge für diese Woche und fürs Jahr 2024. Wenn ihr Anregungen und Kritik habt, dann schreibt uns gern eine E-Mail und zwar an folgende Adresse justizreporterinnen@swr.de. Ich wiederhole nochmal unsere Adresse justizreporterinnen@swr.de. Und bevor wir uns beide jetzt verabschieden, da hat Exona noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Ja, die habe ich. Und zwar den Podcast Too Many Tabs vom NDR. Darin nehmen uns Caroline Worps und Miguel Robitzky jeden Mittwoch mit in die Tiefen des Internets.
Ja, und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Wir sagen schöne Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch.
Tschüss. Thank you.